Na, es war gerade Weihnachten. Und bei uns in der Klasse oder in der früheren Klasse von früher gibt es eben immer diese Reunions in verschiedenen Kombinationen, die ja irgendwie schön sein können, aber je nach Leuten. Ne? Es gab ein Klassentreffen, da wollte ich nicht hin. Ich vertraue jetzt einfach darauf, dass niemand von diesen Menschen diesen Podcast gerade hört. Und jedenfalls, ich wollte da nicht hin. Und dann wurde in die Gruppe geschrieben, ja, seid ihr schon da, bla bla bla. Das ist bei mir oben auf dem Handy so aufgeploppt.
Mhm.
Und ich wollte auf gelesen als gelesen markieren drücken und habe stattdessen aus Versehen einen Tacken weiter oben gedrückt. Und das war dann eine von diesen von WhatsApp vorgefertigten Antworten.
Ah, das gibt's?
Ja, leider. Und ich habe geschrieben in diese Gruppe, ja, Komma, ich bin fast da. Das war so unangenehm. Ich bin natürlich sofort drauf, hab das Ding für alle gelöscht, was es eigentlich noch unangenehmer macht, weil jetzt alle sehen, ich habe irgendwas geschrieben und es wieder gelöscht. Ja.
Aber das, sind viele Leute in der Gruppe?
Ja, leider schon. Aber es ist dann auch egal, weil ich mir dann auch denke, ja, so interessiert mich dann auch nicht.
Ja, es ist immer so eine Mischung aus, ach, eigentlich ist es mir egal, aber irgendwie ist es doch ein kleines bisschen peinlich.
Ja, genau. Naja.
Passiert den Besten.
Ja.
So weit, so gut.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Frohes Neues.
Ach, frohes Neues. Ja, stimmt. Wir hören uns ja heute quasi im Januar wieder.
Ja.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So weit, so gut, dem Reisepodcast. Ich bin Sophie.
Ich bin Sophia.
Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Genau, und zwar mit einem ganz, ganz tollen Thema, auf das wir uns schon sehr lange freuen und das ihr euch tatsächlich auch gewünscht habt auf Instagram. Und zwar, worum geht es, Sophie, heute?
Es geht heute um Berge. Wir verreisen quasi mit euch durch die Welt, durch die Berge dieser Welt und wir fokussieren uns dabei heute vor allem aufs Wandern, aber schauen natürlich auch so ein bisschen, was wir sonst noch so an Bergsport machen können, was wir gemacht haben, was wir noch machen wollen und warum die Berge eigentlich einfach so toll sind.
Das ist genau das. Ja, wir sind große Bergfans. Im Grunde unter uns Zweien bist du ja noch mehr der Bergmensch als ich. Ich bin so der Meer- und Stadtmensch, ne? Aber trotzdem, ich liebe es auch und ich habe es auch dieses, also jetzt 2023 noch sehr lieben gelernt. Aber du bist ja schon immer drin eigentlich, ne?
Ja, ich musste ja auch schon immer drin sein. Ich wurde ja schon als Kind quasi gezwungen, Wanderfreundin zu werden. Das hat damals noch nicht so gut funktioniert, aber irgendwie ist dann doch irgendwann der Funke umgeschlagen.
Ja.
Und jetzt bin ich große Bergfreundin und ich fahre gar nicht mehr so gerne ans Meer oder in die Stadt. Alles schön, aber nichts ist schöner als Berge.
Ja, in dem Sinne, auf jeden Fall. I agree zumindest zu dem Punkt, dass Berge irgendwie was Magisches haben. Und ja, bei uns geht es heute um alles Mögliche. Wir erzählen über uns, wir erzählen über Anekdoten, über Tipps, was ihr alles mitnehmen müsst, was es für Strecken gibt und ja, hoffen, dass wir ein bisschen Insights geben können in die weite Welt der Berge. Wollen wir loslegen?
Gerne.
Mit Fakten.
Genau, wir starten heute mit ein paar Fakten und Rekorden aus der internationalen Bergwelt sozusagen.
Mhm.
Und zwar haben wir einfach erstmal für euch zusammengefasst, was sind denn die höchsten Berge dieser Welt. Also ich glaube, der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, der ist mittlerweile allen bekannt. Der liegt auf 8848 Metern im Himalaya-Gebirge. Kleiner Hint nochmal zu unserer Nepal-Folge. Auch da reden wir über Berge, übers Wandern und da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. In Europa streiten sich ja die Geister schon wieder so ein bisschen. Das hängt ja ein bisschen von der Definition der innereurasischen Grenze ab. Also entweder sagt man, der Elbrus im Kaukasus, der liegt auf 5642 Metern, ist der höchste Berg. Und dann würden auch noch weitere Berge im Kaukasus folgen. Oder je nach Definition eben ist der Mont Blanc, der liegt in den französischen Alpen beziehungsweise ein bisschen an der Grenze zwischen Frankreich und Italien, der liegt auf 4805 Metern. Der ist der höchste Europas.
Tja.
Wir lassen das, glaube ich, mal so stehen.
Mhm.
Also es ist einfach Definitionssache.
Ja.
So. Was relativ klar ist, ist, dass der höchste Berg in Deutschland die Zugspitze ist mit 2962 Metern an der deutsch-österreichischen Grenze.
Mhm.
Also das sind schon ganz schöne Unterschiede, wenn man sich das mal, wenn man mal die Zugspitze mit dem Mount Everest vergleicht.
Allerdings, aber beides schöne Berge.
Ja, absolut, absolut. Ja. Alles schöne Regionen zum Wandern.
Absolut. Genau. Das längste Gebirge der Welt sind die Anden. Die sind circa 7500 Kilometer lang. Das ist so krass. Ich finde, das ist unglaublich, sich das vorzustellen. Also ich weiß nicht, ich habe die Anden nur so immer in so Grenzregionen gesehen oder als Kind war ich anscheinend mal irgendwie in den Anden. Ja, wurde mir gesagt, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien und bin dann einmal so drüber gehopst quasi. Aber diese massive Länge von diesem Gebirge sich vorzustellen, ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, vor allem, weil man es so gar nicht so einsehen kann. Ich meine, das ist ja, wenn man überlegt, 7500 Kilometer. Und ich war dieses Jahr ja, habe ich ja schon in einer der letzten Folgen erzählt, in der Jahresabschlussfolge meine ich, habe ich ja erzählt, dass ich in der Hohen Tatra dieses Jahr war. Und das ist ja eins der kleinsten Gebirge überhaupt. Und da hatte ich ja das Gefühl, ich kann, je nachdem, wo man so steht, siehst du einfach das gesamte Gebirge einmal von rechts nach links. Und in den Anden, glaube ich, man kann überhaupt nicht so ein Gefühl für diese Dimension entwickeln, wenn man da einfach drin ist.
Ja, total. Ja, es ist irgendwie abgefahren, aber es ist auf jeden Fall echt, echt ein schönes Gebirge auch.
Ja. Genau, und dann noch ein letzter Fakt oder Rekord. Die meisten Nationalparks dieser Welt gibt es übrigens in Nordamerika. Darunter ist, glaube ich, laut Definition USA und Kanada. Also sind natürlich dann zwei ziemlich große Länder auch zusammengezählt. Ich meine, die haben über 1300 Nationalparks insgesamt.
Das ist so viel.
Also das ist echt ziemlich krass. Und übrigens auch der älteste Nationalpark dieser Welt, der liegt auch in den USA. Das ist der Yellowstone, der 1872 gegründet wurde. Im Gegensatz dazu sind natürlich die Nationalparks in Deutschland nicht so hoch besetzt. Mit 16 Nationalparks natürlich im Vergleich ziemlich wenig. Aber Deutschland ist natürlich auch ein klitzekleines bisschen kleiner als Nordamerika im Gesamten.
Das stimmt wohl. Ja, okay, so viel zu den Fakten. Lass uns in die Philosophie eintauchen. Warum denkst du, wandern Menschen überhaupt? Und das scheint ja auch so ein bisschen so ein neuer Trend zu sein oder halb neu, dass auch gerade jüngere Menschen das ein bisschen wieder für sich entdecken.
Ja, ich würde vor allem das mit dem halb neu unterstreichen. Also ich habe das Gefühl, das ist schon so vor, ich sag jetzt mal ungefähr 5 Jahren, 5, 6 Jahren, ist das irgendwie so wiedergekommen. Das habe ich auch selbst gemerkt, als ich dann mit 16, 17, 18 so wieder richtig, richtig Bock am Wandern, oder was heißt wieder, das erste Mal so richtig, richtig Bock am Wandern hatte und plötzlich gemerkt habe, als ich unterwegs war, dass auch viel mehr Leute in meinem Alter unterwegs waren. Als ich Kind war, waren das immer nur alte Leute.
Ja, krass, ne?
Und scheinbar ist das, ich weiß nicht, ob das so ein Zurück-zur-Natur-Ding ist, ob die Leute gestresster sind und es sie mehr wieder in die Berge zieht, weil das einfach super entspannt, entschleunigend und schön ist. Mhm. Und ich glaube, und gleichzeitig ist das auch so ein, es ist ja auch diese sportliche Herausforderung.
Mhm, bestimmt.
Also Wandern ist natürlich nicht einfach nur mal eine Runde um den See gehen, sondern gerade wenn wir halt von den Bergen sprechen, auch einfach super anstrengend. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass Wandern wohl die Sportart ist, bei der man am meisten Kalorien verbrennt.
Interessant.
Ich habe diese Information aber nicht überprüft, aber wenn ich mir das überlege, du, je nachdem, was du so für Strecken läufst, bist du natürlich auch einfach sehr lange unterwegs. Also so lange würdest du natürlich auch gar nicht joggen gehen oder so. Mhm. Also es sei denn, du bist wirklich sehr krass, aber das bin ich jetzt zum Beispiel nicht. Und je nachdem, was du dann noch so für Höhenmeter machst. Und deswegen, glaube ich, ist es auch dieser sportliche Aspekt. Und was ich glaube, was auch noch so ein bisschen mit reinspielt, habe ich das Gefühl, das habe ich aber auch erst so in den letzten Jahren so gemerkt, ist so ein bisschen so ein modischer Aspekt.
Oh, spannend.
Also ich habe das Gefühl, also vielleicht ist es auch ein bisschen meine Bubble, aber dass sich der, dass sich der Style von Leuten deutlich sportlicher entwickelt hat.
Und das ist wahr.
Wanderklamotten waren früher, hat man sich über beige abzipbare Hosen und karierte Wanderhemden lustig gemacht. Ja. Und heute präsentiert man stolz seine abzipbare Hose und sagt, ey, ist das praktisch. Und die haben einen geilen, die fallen irgendwie cool und sehen baggy aus. Und dann hast du irgendeinen coolen Fleece-Pullover. Ich weiß nicht, ich finde, also vielleicht, wie gesagt, das ist vielleicht meine Bubble. Und dann kaufst du dir deine coolen Trekking, ich wollte jetzt nicht Sandalen sagen, die sind jetzt nicht so cool, aber so Trailrunning-Schuhe oder so tragen mega viele Leute irgendwie, finde ich, auch im Alltag. Also ich habe das Gefühl, dieses ganze Outdoor-Gedöns ist auch mehr so in unseren Alltag gekommen, rein modisch jetzt zum Beispiel auch.
Also ich würde sagen, gerade die Fleece-Pullis sehe ich sehr, also so Patagonia.
Ja, und es gibt einfach Police. So Firmen wie, ja genau, Patagonia, The North Face und sowas. Das ist einfach alles viel cooler auch einfach geworden. Und man trägt das einfach so auch im Alltag. Und deswegen dachte ich gerade so, ob das Wandern so auch so vielleicht ein paar Leuten näher gekommen ist, einfach weil sie es lässig finden oder
das
so.
Das kann sein, ja. Schon, sehe ich auch. Aber andererseits war es ja irgendwie immer da, das Wandern, ne?
Absolut.
Also nach Hamburg kommt jetzt die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, die wird ja auch total gehypt. Und ich finde da auch irgendwie diesen ganzen Aspekt von, okay, irgendwie war es immer da. Oder auch so Romantikgedichte oder sowas.
Ja, voll.
Wirklich immer da. Ja, keine Ahnung, ich finde es schon spannend. Ich hatte jetzt irgendwann vor ein paar Monaten, wie heißt der Bergsteiger? Ach Gott.
Messner?
Messner, Reinhold Messner, interviewt und der meinte auch irgendwie so, ja, für ihn ist es halt einfach so die Verbindung zur Natur, irgendwie irgendetwas, was so grundmenschlich ist, was man halt einfach nicht aufgeben kann oder möchte was irgendwie, und das, also das interpretiere ist, bin jetzt wieder ich und nicht
Moment
Messner,
mal, du hast Reinhold Messner interviewt?
Ja, für die Arbeit.
Geil.
Ja, da ging es auch darum, dass ihm dieser Rekord abgesprochen wurde, ne?
Das hatte ich gelesen.
Genau, das war 2 Tage später, nachdem das passiert ist, habe ich mit ihm gesprochen. Perfektes Timing. Ich habe ihn gefragt, was er davon hält. Er meinte natürlich so, ne, an sich ist es okay so, weil es ging ihm nie um den Rekord, aber irgendwie ist es halt auch da. Ein bisschen wie eben hier, welcher ist der höchste Berg Europas? So ein bisschen Interpretationssache und hat sich so dämlich wegen 50 Metern quasi, oder also, ne, ich glaube, es waren nicht genau 50 Meter, aber so quasi ihm das dann abzusprechen. Aber ja, auch da halt interessant, wandern wir für die Rekorde? Wandern wir, um uns irgendwann aufschreiben zu können, ich war im Everest Base Camp? Oder wandern wir für die Erfahrung? Und oder wo ist die Mischung? Weil ich kann jetzt auch das Bedürfnis verstehen, zu sagen, ey, ich habe es auf den frickin' Mount Everest geschafft, das ist toll. Aber gleichzeitig ist ja eigentlich der Weg dorthin so, das, worum es geht.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist halt manchmal auch so ein bisschen die Problematik. Das denke ich zumindest, wenn ich so durch Instagram oder so scrolle, ist es auch oft, Wandern ist sowas unfassbar Romantisches für Menschen, habe ich manchmal das Gefühl.
Stimmt.
Und ich möchte mich gar nicht davon freimachen, dass ich das nicht auch absolut romantisiere. Und dann vielleicht auch schnell mal irgendwelche Gefahren übersehen werden.
Stimmt.
Oder dass man vielleicht ein bisschen fahrlässiger wird.
Ja.
Weil das eben so eine Mischung aus Romantik und Abenteuer ist und man dann vielleicht aber immer noch vergisst, dass da Naturgewalten in den Bergen herrschen.
Voll. Ja, absolut. Deswegen gibt es ja viele Bergunglücke und hier, also gerade wenn man über Himalaya und Sagarmatha und sowas spricht, dann.
Ja, absolut. Und ich meine, man muss nicht mal so weit von uns aus reisen.
Ja,
also
stimmt.
In den Alpen passiert auch regelmäßig genug Berichtenswertes sozusagen. Wo was passiert.
Ja, nun gut, weg von den Bergunglücken. Wie sind wir überhaupt zum Wandern gekommen? Du meintest eben schon, dass du ein bisschen, dass es gar nicht anders ging. Wahrscheinlich an der Familie, ne?
Ja, so kann man es sagen. Also ich musste quasi schon immer wandern. Also ich komme aus einer Wanderfamilie und wenn man da halt reingeboren wird, dann muss man halt mit so. Und deswegen, ich habe schon als kleines Kind angefangen, sind wir halt immer auf bayerische Bauernhöfe und so gefahren. Und deswegen blieb das nie aus, dass man dann da auch mit musste. Ich wollte eigentlich immer nur auf dem Bauernhof bleiben, aber ich musste dann auch mitwandern. Und als Kind fand ich es doof und es hat keinen Spaß gemacht. Ich war immer nur froh, wenn da noch irgendwie andere Kinder dabei waren, dass man so ein bisschen quatschen konnte. Und ich fand so die Berge an sich immer schön und die Ausblicke schön. Und ich habe immer total gerne Kaiserschmarrn auf der Hütte gegessen.
Oh ja.
Aber ich hatte halt keine Lust, mich zu bewegen und vor allem nicht bergauf zu laufen. Das war dann natürlich ein bisschen schwierig, muss man da sagen. Ja, aber ich wurde dann halt so mitgeschleift. Und das hat sich dann aber irgendwie so mit den Jahren, was weiß ich, verwachsen oder was auch immer das richtige dafür Wort dafür ist. Ich habe irgendwie, weil ich ja so an sich schon gerne da war, irgendwie auch mehr Freude daran gefunden. Und dann habe ich echt irgendwann so viel Spaß dran gehabt, dass ich dann auch als Jugendliche oder junge Erwachsene dann allein mit Freundinnen in Wanderurlaube und so gefahren bin. Und ich hatte irgendwie nur noch daran, also was heißt, ich habe nur noch daran Spaß, aber ich liebe seitdem einfach diese Aktivurlaube und bin einfach gerne in den Bergen. Wie gesagt, wandern, Skifahren, man kann dann ja alles Mögliche in den Bergen machen. Und dadurch, dass diese Berge mir eben diese, auch diese Entspannung und Entschleunigung geben, finde ich, ist das halt die perfekte Mischung aus Action, Abenteuer und Aktivität. Man macht was Sportliches, man powert sich aus und gleichzeitig geben die Berge einem aber sowas Beruhigendes irgendwie zurück.
Voll.
Und ich mag einfach diese Mischung aus, ich habe mich bewegt und ich entspanne mit wunderschöner Aussicht.
Absolut, ja. Ja, sehe ich, total. Ist auch krass, dass dann dieser Cut kommt, ne? Dieser Moment, in dem man irgendwann es irgendwie nicht mehr blöd findet.
Komisch. Also ich glaube, es war nicht mal so ein Cut, es war eher so ein fließender Übergang wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber rückblickend, ich weiß auch nicht, wann dieser Moment war, aber plötzlich war es so. Und jetzt, jetzt kann ich mir irgendwie fast keinen anderen Urlaub mehr vorstellen. Mhm. Aber ja, wie war es denn bei dir? Du bist ja nicht unbedingt, kommst ja nicht unbedingt aus so einer Wanderfamilie, oder?
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir keine Wanderfamilie sind, aber wir sind auf jeden Fall, wenn dann, also weniger und anders, glaube ich, Wanderfamilie als ihr. Wir sind schon immer gewandert. Also eigentlich war schon jeder Urlaub hat eine Wanderung involviert. Aber immer anders. Also wir haben nie gezeltet, wir waren ja immer mit dem Wohnmobil unterwegs und dann sind wir immer irgendwo hin und haben dann Tageswanderungen gemacht. Und die habe ich tatsächlich auch immer gerne gemacht. Ich bin schon immer gerne gewandert und war immer gerne viel und relativ schnell unterwegs. Warum auch immer, ich habe mich da nie gezügelt. Das war bestimmt ein bisschen nervig, so, weil ich als Kind dann immer überall vorangesprintet bin. Aber doch schon, also wir sind schon immer viel gewandert, so. Haben auch manchmal dann so, gerade wenn es irgendwie nach Italien ging, dann haben wir noch ein paar Tage irgendwo in den Dolomiten verbracht und sind dann da eben immer den Tag über wandern gegangen. Wir haben halt keine Hüttentouren gemacht, ne? Wir sind immer irgendwo hin und dann sind wir zurück und dann haben wir im Wohnmobil übernachtet. Oder auch bei Schottland, wir waren ja sehr, sehr, sehr oft in Schottland als Familie und da gerade in den Highlands, natürlich sind wir da immer viel gewandert, aber wie gesagt halt, immer so als Tagestrip. Aber ich würde sagen, wir waren immer viel unterwegs. Insofern war ich immer irgendwie dabei, aber ich glaube weniger halt so, es war einfach immer so Teil des Ganzen.
Mhm.
Und eben auch weniger dann ein Muss als bei euch, glaube ich. Ja, aber tatsächlich so richtig dieses Bedürfnis, okay, ich will das noch viel mehr in mein Leben integrieren als so hin und wieder, hatte ich eigentlich ja jetzt erst letztes Jahr durch hier Allgäu und Abenteuer und Klettersteige. Darauf gehen wir später noch ein. Aber ja, genau. Auf jeden Fall war es irgendwie immer da, aber da kann noch mehr kommen. Ja.
Ja, cool. Was hat dich denn dann früher, wenn du sagst, es ist auch so eine Veränderung gewesen, wie du früher mit der Familie in den Bergen warst, wie du früher gewandert bist, zu dem, was heute ist, was sich so in diesem Jahr verändert hat. Wie hat sich denn dann auch so deine Faszination für die Berge, fürs Wandern verändert?
Also ich glaube, früher war es einfach immer so sehr irgendwie einfach etwas, was man dann halt so mal macht. So wie man halt mal ins Café geht, geht man halt auch mal einen Tag über irgendwie wandern.
Mhm.
Und ich mochte damals schon einfach dieses Draußensein und aktiv sein. Und ich habe immer Picknicks geliebt. Das bis heute.
Gut.
Ja, das ist bis heute so geblieben. Eigentlich die Pausen mochte ich immer am meisten. Nein, aber auch schon so, ich mochte immer diese abenteuerlichen Routen am meisten. Und das hat sich auch tatsächlich nicht verändert. Was sich tatsächlich, glaube ich, verändert hat, ist, dass ich so ein bisschen das so auch philosophischer betrachte und mich frage, okay, inwiefern setzt das hier draußen sein in Anwesenheit dieser massiven Felsen und Berge einfach zu sein, inwiefern setzt das Ding, so die Dinge, so setting things into perspective, so, also so dieses große Ganze, so ein bisschen so kitschige Sinn des Lebens Thema, das man, finde ich, immer metaphorisch irgendwie auf die Berge so schieben kann. Ich mag natürlich diese ganze Weite, einfach so unendlich weit blicken zu können, gefühlt.
Ja.
Die Höhe, ich mochte immer irgendwie hoch und weit hinaus und ich mag tatsächlich auch sehr so diese Gemeinschaft dahinter.
Mhm.
Also gerade jetzt im Allgäu, aber auch damals, dass wir in Nepal waren, obwohl es da ja nicht so ausgeprägt war, dass man sich so viel mit anderen Leuten da irgendwie zusammengeschlossen hat, aber gerade so dieses Hüttenleben und sich dann irgendwie mit Leuten an den Tisch zu setzen und gemeinsam Spätzle zu essen oder sonst irgendwas, so Apples, so, was war das, Apple Strudel, irgendwas.
Apfelstrudel.
Ja, genau, aber ja, in Nepal halt.
Ach so, ja, gut.
Genau, aber da gab es die ja auch so, oder Apple Pie war das, ja. Und sowas, also dieses ganze Community-Ding drumherum mag ich, glaube ich, inzwischen auch sehr.
Mhm.
Oder dass man sich halt Hallo sagt und sowas.
Das finde ich irgendwie auch nett. Das ist so, ich glaube, das gibt es ja auch so, das werden vor allem, glaube ich, Leute kennen, die irgendwie mit dem Hund unterwegs sind.
Mhm.
Also irgendwie, ich finde, wenn man Leute mit Hunden grüßen sich oder, also immer so die Leute, die dasselbe machen.
Ja, total.
JoggerInnen,
ja, genau.
Die RadfahrerInnen untereinander. So, aber ja, das finde ich auch voll nett, dieses Gemeinschaftliche.
Voll.
Ich bin zwar auch oft froh, dass es eben, dass da weniger Menschen sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich da komplett alleine sein muss. Ich finde einfach, dass dieser Trubel, den man sonst so aus der Stadt kennt, dass der eben da wegfällt.
Das ist wahr, ja.
Das finde ich so schön.
Total.
Und eben das macht, glaube ich, auch dieses so für mich, dass man so aus diesem Alltag rauskommt. Ich bin in Bewegung, aber kann trotzdem irgendwie entspannen und irgendwie ist es eine schöne Verbindung,
ja,
so zur Natur und diesem Draußensein. Und irgendwie lässt es einen auch so ein bisschen, ich weiß gerade nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber so, ich finde, man fühlt sich auch oft so klein. Und
ja,
man sieht so diese Höhen und Weiten und man selbst ist nur so ein winziger Teil davon.
Voll.
Und ich finde, das lässt einen auch so ein bisschen, das heißt bescheiden, aber doch so ein bisschen demütig auf,
ja,
unsere Welt schauen,
ja,
und denken so, eigentlich bin ich halt wirklich nur so ein Fliegenschiss in dieser Welt und in dieser Geschichte und das, was alles so um mich rum ist, das lebt schon so lange und das wird mich so lange überdauern und da vielleicht so ein bisschen, ja doch, ich finde eigentlich so demütig der Natur gegenüber zu sein, schon eigentlich gut.
Ja, total. Das ist halt so eine Humbleness, ne? Und das ist auch, was ich vorhin meinte mit diesen Dinge in Perspektive setzen, grob übersetzt.
Ja.
Weil, ja, dann wirken manche Dinge einfach nicht ganz so wichtig.
Ja, und vieles, genau, ja, vieles wird so klein, wenn du von oben auf,
genau,
diese Welt runterguckst. Und irgendwie ist das ganz schön. Und das ist ja genau das, was, ja, was du beschrieben hast mit einem Perspektivwechseln.
Ja, voll.
Und, ja. Genau, das,
ja,
finde ich auch schön. Und eben dieses Zusammensein mit eben wenigen, vielleicht auch ausgewählten Menschen, so in kleinen,
mhm,
Gruppen. Und ich habe das Gefühl, man kann sich auf Wanderungen auch nochmal ganz neu und anders kennenlernen.
Stimmt.
Man kann so viele schöne Gespräche führen und ich liebe das einfach. Deswegen muss ich sagen, also ich mag auch krasse Touren und dann geht es mal hoch und mal wieder runter. Aber was ich halt gerne mag, wenn man flach läuft oder wenn es Strecken sind, die flach sind, da kann man sich immer sehr gut bei unterhalten.
Ja, das ist
da
wahr.
Hat man nämlich genug Luft und muss nicht so viel nach oben und unten
das
gucken.
Das stimmt. Aber ich mag auch bei krasseren Touren oder so Touren, wo man vielleicht ein bisschen auf sich aufpassen muss gegenseitig, mag ich auch da dieses so, okay, man kümmert sich irgendwie umeinander.
Mhm.
Man fragt sich so, hey, ist bei dir alles okay? Also wie ist die Geschwindigkeit so und all das irgendwie.
Ja, und das ist auch voll wichtig.
Das ist super
wichtig.
Weil
man muss einfach aufeinander achten beim Wandern und,
ja,
in so einem Team agieren, weil man sonst ja gar nicht zusammen ankommt.
Genau.
Oder man ist halt ein Assi und lässt irgendwen auf den Berg zurück. Aber das,
ja,
macht man halt nicht.
Eben.
Und darum geht es halt auch so ein bisschen.
Ja.
Und es schweißt einen schon auch irgendwie zusammen,
ja,
finde ich. Je
total.
Nachdem, was man da sonst noch so erlebt. Und irgendwie ist es eine coole Erfahrung für eine ganze Gruppe.
Voll, finde ich auch. Hattest du denn besonders schöne Wandermomente im letzten Jahr?
Also ich glaube, ich habe schon von den meisten so ein bisschen erzählt in der Jahresabschlussfolge im Dezember,
mhm,
dass ich ja mit meinen Mädels in Südtirol eine Hüttentour gemacht habe. Wir sind den Dolorama-Weg gelaufen. Und wie der Name schon fast vermuten lässt, ist es ein Panoramaweg durch die Dolomiten.
Mhm.
Und das war wirklich richtig cool. Also wir haben so eine viertägige Tour gemacht und immer auf Hütten übernachtet. Und wir haben uns ein kleines bisschen verschätzt, was zum Beispiel das Wetter angeht. Also,
ja,
wir waren zwar klamottentechnisch ganz gut vorbereitet. Es hat niemand gefroren, es ist niemand nass geworden, wo er nicht nass werden sollte. Und es war nur so, dass wir im Juni unterwegs waren, Anfang Juni, aber es war je nach Höhenlage halt noch ziemlich bedeckt. Also es hat auch zwischendurch geregnet, es war super vernebelt und wir sind auch teilweise durch Schnee gestapft. Und auch da muss ich dann sagen, ist mir dann wieder aufgefallen, dass man da sich echt einfach ein bisschen besser noch informieren muss und sich auch einfach ein bisschen auskennen sollte. Also Voll. Wir hatten zum Beispiel keine Stöcke und wenn man da durch so Schneefelder stapft, finde ich, muss man schon echt vorsichtig sein, wo sinkt man nicht ein. Ich bin zum Beispiel mal, als ich dann irgendwann müde wurde, abgerutscht und da kann man dann natürlich wieder froh sein, dass man da zusammen ist, aber
absolut.
Dann ist zum Beispiel in der Nähe von uns ist ist irgendwas abgegangen. Also wir haben nur so einen lauten Knall gehört. Krass. Und irgendwo ist wahrscheinlich eine Spitze oder sowas abgebrochen. Irgendwas bröckelte auf jeden Fall runter vom Berg und wir haben das erst gar nicht so richtig einschätzen können. Und es war zum Glück weit genug weg, aber so langsam, wie wir reagiert haben, da wären das näher gewesen, wären wir längst in dieser Steinlawine gewesen. Ja. Und auch da, denke ich, muss man dann halt einfach so ein bisschen aufmerksamer sein. Also wie gesagt, es war dann halt auch sehr neblig, so dass man wenig gesehen hat. Das war dann auch sehr schade für die Ausblicke, so dass wir nicht immer so ganz gut sehen konnten, wie schön es wahrscheinlich um uns herum war. Aber man muss sagen, das war auf jeden Fall ein Abenteuer und das schweißt dann auch einfach mit den Leuten zusammen, mit denen man das erlebt hat. Und es ist einfach eine coole Erfahrung. Also das ist wirklich einer meiner schönsten Wandermomente. Ich habe ja schon erzählt, ich war in der Hohen Tatra in der Slowakei und auch in der Sierra de Tramuntana auf Mallorca. Und bei beiden war ich ja auch dieses Jahr das erste Mal. Es sind ganz unterschiedliche Gebirge und es hat auch richtig Spaß gemacht. Aber diese Hüttentour ist einfach für mich nochmal irgendwie was anderes gewesen. Und das war noch mehr so eine Definition von Abenteuer. Einfach.
Ja, total. Das glaube ich. Total geil.
Ja. Und bei dir?
Wandertechnisch war ich vor allem ja im Allgäu unterwegs. Besonders krass war für mich der Heilbronner Weg. Das ist so ein Verbindungsweg eigentlich, also wenn man eine Hüttentour macht. Ich habe auch auf der Rappenseehütte übernachtet und von dort kann man dann eben entweder zum Waltenberger Haus oder zur Kempnerhütte wandern. Über diesen Weg, das ist ein Weg, der quasi so eine wortwörtliche Gratwanderung ist. In meinem Fall, ich bin gar nicht zu einer anderen Hütte, sondern ich bin dann abgestiegen danach. Aber wir sind den trotzdem entlang gelaufen. Der liegt so in 2432 bis 2615 Metern Höhe, ist 3027 Meter lang und ist tatsächlich in den nördlichen Kalkalpen quasi der älteste und auch einer der bekanntesten oder der bekannteste Felsensteig, den es gibt. Und ich fand den einfach total atemberaubend, ehrlicherweise. Also es fängt da eben schon an, dass man da erstmal so hochkraxelt. Es ist, wir hatten auch Helme dabei, einfach sicherheitshalber. Man kann es mit einem Kletterset machen, muss man nicht, wir hatten keins. Aber es war schon zwischendurch so, dass man halt schon ordentlich herumkraxeln musste und insofern hat es meinen Abenteueranspruch gut erfüllt. Es gibt da zum Beispiel so eine Leiter, die Himmelsleiter, die führt so von einem Mini-Gipfel zum anderen Mini-Gipfel. So, also die ist nicht so ultra lang, aber trotzdem immerhin, da läuft man dann einfach über so eine Leiter im Nichts oder so kleine Felsformationen, durch die man sich so durchquetschen muss. Zum Beispiel das Heilbronner Törle, das ist eben so ein kleines Tor, das da natürlich entstanden ist. Ja, das fand ich total toll. Ein anderes Highlight war der Biberkopf. Der ist da auch von der Rappenseehütte erreichbar. Der ist 2599 Meter hoch und das war auch eine ziemlich anspruchsvolle Tour für mich zumindest. Nicht unmöglich, aber zumindest mal so, dass man schon so, okay, man muss schon aufpassen, gerade so bei gewissen Geröllstrecken irgendwie, dass man da nicht so runterrutscht. Auch irgendwie ganz spannend, weil wir kamen dann zurück und dann haben wir erfahren, dass da irgendwie ein paar Tage vorher auch jemand abgestürzt ist. Also es ist schon nicht ohne, aber irgendwie ist das auch das, was du eben meintest. Also ohne das annähernd, also ist natürlich schrecklich, dass jemand da sogar ums Leben gekommen ist. Aber es ist natürlich irgendwie einfach krass, sich dieser Macht der Natur irgendwie bewusst zu werden.
Ja, das stimmt. Ja.
Absolut. Ja. Genau, das war, glaube ich, das, was mich letztes Jahr am meisten beeindruckt hat. Ja. Aber mit Blick nach vorne, was möchtest du denn noch erwandern und welche Berge willst du unbedingt einmal in deinem Leben sehen?
Also, ich glaube, das ist mir gerade noch eingefallen, das ist so ein bisschen was noch, was mir 2023 gut gefallen hat, was ich mir aber auch weiter vornehmen möchte, ist, dass ich dieses Jahr, also klar, ich bin, ich komme nicht nur aus einer Wander, ich komme auch noch aus einer Skifahrerfamilie. Also ich kenne die Berge auch im Winter, wenn eben Schnee liegt. Aber ich würde gerne, und ich war zum Beispiel dieses Jahr, aber auch im Frühling und auch im Herbst in den Bergen. Und das würde ich gerne irgendwie noch mehr, ich würde die Berge gerne noch facettenreicher kennenlernen, ja. In dem Sinne in unterschiedlichen Jahreszeiten einfach da sein und vielleicht dann auch unterschiedliche Sportarten, je nachdem, was die Jahreszeit eben so hergibt, ausprobieren. Und das fand ich, wie gesagt, dieses Jahr, also 2023 schon schön. Und das würde ich gerne auch vielleicht in diesem Jahr oder zumindest für die nächsten Jahre mir auf jeden Fall vornehmen, gerne die Berge noch in unterschiedlichen Jahreszeiten, zu unterschiedlichen Zeiten einfach cool. noch besser kennenlernen. Und ansonsten würde ich gerne mal Thru-Hiking ausprobieren. Das ist jetzt auch eher sehr allgemein formuliert. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt dieses Jahr mir vornehmen werde. Mhm. Aber ich würde gerne mal so eine Langstreckenwanderung machen. Ich weiß nicht, was ich da schaffe. Ich finde zum Beispiel den Pacific Crest Trail, der ja von der von Mexiko bis nach Kanada geht, super spannend. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kilometern.
Ja.
Also das finde ich schon eine ziemlich krasse Sache. Da weiß ich nicht, ob ich überhaupt dazu in der Lage wäre. Es ist einfach nur was, was ich total schön fände. Ja, und ich glaube auch einfach, würde ich gerne mal so längere Trails laufen oder einfach mal wieder so einen Track machen, weil ich das einfach mega cool finde.
Ja.
Wenn man da mit so einer kleinen Gruppe vielleicht oder ich weiß nicht, komplett alleine, finde ich eigentlich nicht so gut, in die Berge zu gehen.
Nee, ist ein bisschen gefährlich.
Und da mich einfach noch weiter auszuprobieren. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Aber klär mal kurz auf, vielleicht für die Leute, die es gar nicht wissen, was genau die Definition von Thru-Hiking.
Genau, es ist eine Langstreckenwanderung, die man in einem durchläuft. Das bedeutet, wie beispielsweise der PCT, der Pacific Crest Trail, der geht mehrere Tausende von Kilometern. Der führt, wie gesagt, durch ein komplettes Land. Und man ist dabei eine ganze Saison unterwegs, beziehungsweise man hat eine ganze Saison Zeit. Das ist ungefähr meistens so ein halbes Jahr. Man muss halt immer ein bisschen gucken, wie sind gerade die Wetterverhältnisse. Und in dieser Zeit muss man eben diese Strecke laufen, um das überhaupt zu schaffen. Weil wenn man dann in den Schnee kommt, ist es halt zu spät, dann ist der Weg nicht mehr begehbar. Und das bedeutet das einfach durchwandern, ist ja so die Übersetzung. Das passt eigentlich ganz gut, eine Saison durch diesen ganzen Weg durchwandern.
Ja.
Von Anfang bis Ende. Und das ist natürlich super anspruchsvoll. Ich glaube, sowohl physisch als auch psychisch.
Ja.
Viele Leute machen das auch alleine. Man ist tagelang nur auf sich selbst gestellt. Man muss gucken, wo kriegt man eine Wasserquelle. Man übernachtet im Zelt. Man kann wilden Tieren begegnen. Ich meine, es kommt natürlich immer voll auf den Hike an, den man sich eben ausgesucht hat. Aber ich finde eben den Pacific Crest Trail so spannend, weil er eben so abwechslungsreich ist. Man startet in der Wüste und man durchläuft die komplette Westküste der USA, wandert über hohe Berge, durch Wälder. Und ich glaube, es ist so divers und so eine unterschiedliche Natur, die man da zu Gesicht bekommt. Und das stelle ich mir spannend vor. Und mal gucken, ob ich mir diesen Traum irgendwann erfüllen kann.
Ja, bestimmt.
Aber deswegen, das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Mhm. Und ansonsten reizt mich auf jeden Fall in Lateinamerika die Anden und Patagonien. Da würde ich so gerne mal wandern gehen.
Ja.
Und da stelle ich mir die Natur einfach atemberaubend vor und auch einfach nur krass.
Mhm.
Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was für eine Dimension die Anden überhaupt haben. Und ich glaube, die werden auch einfach so dermaßen unterschiedlich an den ganzen Stellen, unterschiedlichsten Stellen sein. Und deswegen, da möchte ich mich überraschen lassen. Und auch allgemein habe ich irgendwie Lust, mich so neuen Wanderregionen hinzugeben und da noch irgendwie neue Sachen zu entdecken, die ich vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm habe. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Reiseführer durchblättert.
Mhm.
Und dann habe ich zufällig erfahren, dass Myanmar zum Beispiel voll das Trekkingparadies in Südostasien
Krass.
Sein soll. Und ich habe davon noch nie gehört. Also, dass es irgendwas mit Wandern zu tun hat. Und genau sowas finde ich halt spannend, irgendwie zu erfahren und vielleicht dann auszuprobieren und vielleicht dann sogar eine neue Wanderregion für mich selbst zu entdecken, die so toll ist, die ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm habe, weil sie eben nicht so bekannt ist wie die Alpen, die Anden oder der Himalaya.
Ja, voll.
Und vielleicht da auch so ein bisschen kleinere, bisschen unentdecktere Regionen auszukundschaften. Das würde
absolut.
Das würde ich mir gern vornehmen.
Ja, finde ich fantastisch.
Kommst du mit?
Ich komme mit und ich nehme dich auch mit, weil ich habe ganz oben auf jeden Fall hier den Annapurna, wie wird er ausgesprochen, Circuit. Diese,
der fehlt uns ja noch.
Eben, den haben wir noch vor, den hatten wir ja eigentlich vor schon, dann hat es ja nicht geklappt. Ihr kennt die Geschichte und wenn ihr sie nicht kennt, hört sie euch an in unserer Nepal-Folge. Aber genau, das ist auf jeden Fall noch auf der Liste. Mit den, da sind doch diese Rhododendron-Bäume und all das. Das
ja, es soll auch mega krass von der Natur sein.
Genau. Ansonsten habe ich auch Patagonien sehr weit oben. Ich werde ja jetzt, ich habe es jetzt final beschlossen, Sophie.
Diesmal wirklich?
Diesmal wirklich. Ich werde mir jetzt Urlaub nehmen für September.
Echt?
Ja.
Dann kannst du mir schon mal berichten.
Ja, dann werde ich berichten und dann, dann düse ich darüber.
Ist September die perfekte Zeit für Patagonien?
Ich weiß nicht, ob sie perfekte Zeit ist. Ich denke, es ist eine gute Zeit. Da ist dann gerade dort Frühling und erfahrungsgemäß ist es im September dann eigentlich temperaturmäßig ganz gut. Ich dachte früher immer, ich sollte im Sommer dann, also im dortigen Sommer dann nach Patagonien. Aber jetzt habe ich erfahren, dass im Sommer durch den krassen Wind, der dann dort immer weht,
das habe ich auch gelesen,
sich sehr starke, ja genau, so sehr starke Quellwolken überall bilden und dass man dann eben teilweise die Berge gar nicht sehen kann. Und deswegen, glaube ich, würde es sich eher lohnen, so in der Zwischensaison hinzugehen.
Dann lohnt es sich ja nicht.
Eben, also man sieht bestimmt trotzdem was, aber ich meine, die Idee ist schon dann so richtig.
Man will
da
schon
so,
die volle Dröhnung genau. Patagonien.
Ja, Torres del Paine und ach, alles. Ah, das, ich habe so unfassbar viel Bock da drauf.
Schön.
Ja, deswegen, ich manifestiere hiermit, dass das alles funktioniert.
Diesmal in echt.
Ja, wirklich. Ja, ich hatte ja irgendwann diesen Patagonien-Traum. Da bin ich aufgewacht und ich habe mich noch erinnert, boah, ich war in Patagonien und ich weiß noch, ich habe gesagt, auch im Traum, boah, das ist der schönste Ort, an dem ich jemals war. Und dann bin ich aufgewacht, habe mich noch daran erinnert, was ich gesehen habe. Es war so auch gerade so Sonnenuntergang, alles war so rosa und hat so in diesen, da sind ja diese Seen teilweise halt so reflektiert. Und ich weiß noch, dass ich das gesagt habe im Traum. Dann bin ich damit aufgewacht mit diesen Worten auf meiner Zunge und habe mir gedacht, wow, ich muss nach Patagonien. Genau. Ansonsten möchte ich mehr vom Allgäu sehen, noch überhaupt noch mehr Alpen jetzt mit meiner neu entdeckten Leidenschaft.
Ist auch einfach so schön.
Absolut. Und neu für mich entdeckt, Kalambaka in Griechenland.
Wie hast du das für dich entdeckt?
Auch über die Arbeit.
Okay.
Ja, da gibt es wohl so ungefähr 700 Klettersteige und überhaupt einfach krasse, das ist einfach eine krasse Gegend.
Das liegt auf dem Festland?
Ja, das liegt auf dem Festland. Genau, das liegt auf dem Festland und ist quasi mittendrin. Aber das Krasse ist, dass da so Felsen so aus dem... Also so hoch steigen wie so Kathedralen aus dem Boden, ganz, ganz viele. Und auf diesen Felsen, das sind so Sandsteinfelsen, auf den Felsen sind verschiedene so Klosteranlagen. Und die
kann
sind
man dann
so,
auch von Kloster zu Kloster wandern?
Theoretisch schon, aber das ist jetzt nicht so irgendwie verbunden oder sowas. Aber man kann eben von unten dann ein paar von denen auch betreten, nicht mehr alle. Aber genau, und vor allem ist halt ein krasser Blick, weil das sind dann diese schwebenden Klöster
geil.
Und so. Und das ist einfach super schön.
Muss ich mir mal im Internet angucken.
Mhm, mach das. Das ist wirklich krass. Und
mega.
Genau.
Weißt du was? Ich werde nächstes Jahr auch das allererste Mal in meinem Leben nach Griechenland reisen. Wahrscheinlich.
Nein,
wahrscheinlich.
Krass, okay.
Aber ich werde wahrscheinlich nach Kreta fliegen.
Geil.
Und da habe ich gehört, soll man auch ganz gut wandern können.
Ja, dann.
Da gibt es ja auch Berge. Und das soll wohl eine Insel sein, wo man gut wandern und gut Radfahren kann. Ich werde auf gar keinen Fall Radfahren. Aber ich werde mal die Berge auskundschaften.
Mach das, berichte gerne. Ja, cool. Ja, überhaupt dieses ganze Klettersteig-Thema ist ja irgendetwas, was mich jetzt sehr fürs nächste Jahr reizt und dich ja schon dieses Jahr beschäftigt. Also nein, letztes Jahr, ihr hört das im Januar, beschäftigt hat. Aber du hast ja schon einen Top-Rope-Kurs gemacht. Ne?
Genau, ich habe meinen Top-Rope-Kurs dieses Kurs. Jahr gemacht in der Kletterhalle. Und ich würde gerne noch den weiterführenden Kurs, den ich schon in der Jahresabschlussfolge vergessen habe, wie
Vorstieg.
Der heißt. Vorstiegskurs, dankeschön.
Ich bin jetzt ein bisschen mehr im Game.
Den Vorstiegskurs machen, weil nur mit dem Vorstiegskurs kannst du dann auch in den Bergen selbst klettern und
ja.
So. Und das fände ich schon auch einfach mal cool, das auszuprobieren. Ich bin schon mal so ein kleines bisschen in den Bergen geklettert und einen Klettersteig gemacht. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also abgesehen davon, dass es einfach viel schöner ist, wenn man hier in so einer miefigen Halle ist, ist es doch auch einfach viel schwieriger, anstatt so Griffe in der Halle zu haben, jetzt einfach das so am Fels zu machen. Aber ich finde, da hätte ich auch Bock, noch mal mehr auszuprobieren. Und vor allem Sophia ist da ja höchst motiviert.
Ja, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen, warum auch immer, total alles nachgeholt. Ich war jetzt gerade alle 2 Tage bouldern. Und ich kümmere mich um den Top-Rope-Kurs. So, und dann gehen wir irgendwann zusammen klettern.
Oder wir machen den Vorstiegskurs dann zusammen.
Stimmt. Ja, auch eigentlich eine geniale Idee.
Weil sonst können wir auch draußen nicht klettern gehen.
Ja, das ist wahr. Ja, außer wir gehen halt mit anderen Leuten klettern, die das schon können.
Das stimmt.
Ja. Aber ja, das ist der Plan auf jeden Fall. Klettersteige. Cool. Ja, wir wollten noch mit euch über Bergsteigerdörfer reden. Willst du erzählen, Sophie? Was hat es damit auf sich?
Das wollte ich doch so irgendwie für diese Folge aufnehmen, weil ich finde, das ist eine coole Sache, die würde ich gerne mal erwähnen.
Ja, und zwar,
weißt du, was das ist, Sophia? Hast du schon mal davon gehört?
Kaum, nee.
Also das ist, ich habe das auch erst irgendwann dadurch erfahren, ich glaube, das hat meine Mutter erzählt. Ich bin früher als Kind, wir sind ja immer auf einen bayerischen Bauernhof gefahren und wir sind immer in die gleiche Region gefahren. Und wir sind immer nach Ramsau bei Berchtesgaden gefahren. Mhm. Und irgendwann hat meine Mutter erzählt, Ramsau ist jetzt auch ein Bergsteigerdorf. Und das habe ich so hingenommen, das hat mich nicht weiter interessiert. Aber jetzt habe ich mal verstanden, was überhaupt ein Bergsteigerdorf ist. Und das sind ausgewählte Städte oder Dörfer, kleine Ortschaften. Die werden aufgrund zum Beispiel von ihrer Ursprünglichkeit, bewahrten Kultur und Tradition ausgewählt und müssen verschiedene Kriterien erfüllen, damit sie überhaupt sich als Bergsteigerdorf betiteln dürfen. Und das sind zum Beispiel Kriterien wie eine bestimmte Tourismusphilosophie, das Ortsbild muss irgendwie gepflegt sein, alpines Flair haben, es kommt darauf an, wie die Bergland- und Waldwirtschaft geführt wird, Natur- und Landschaftsschutz und umweltfreundliche Mobilität und Verkehr. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man in diese Bergsteigerdörfer immer ziemlich gut mit dem ÖPNV kommt. Das heißt, wenn man mal nicht mit dem Auto in die Berge will, sind diese Bergsteigerdörfer auch ein sehr gutes Reiseziel.
Genial.
Und es sind mittlerweile, gibt es 38 Bergsteigerdörfer, die gibt es in allen möglichen Alpenstaaten. Mhm. Ich glaube aktuell hauptsächlich, also die meisten gibt es glaube ich aktuell in Österreich.
Okay.
Und das Ziel, warum die überhaupt, also da sind verschiedene Initiativen zusammen, zum Beispiel der Deutsche Alpenverein, der gehört auch dazu. Warum werden die überhaupt als Bergsteigerdörfer ausgewählt? Und zwar sollen die halt eben zu einer nachhaltigen Entwicklung und auch einem nachhaltigen Tourismus in den Bergen beitragen. Und damit soll eben auch der Alpenraum geschützt werden, die Natur geschützt werden, die Landschaften geschützt werden. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, dass man eben diesen, manche nennen es ja auch so, glaube ich, Slow Tourism, so nachhaltigen Tourismus eben betreibt, dass man, dass, glaube ich, Natur und Menschen davon profitieren, schöne Urlaube machen zu können, dass aber eben auch von dem Geld die Natur weiter geschützt wird. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Das ist total toll. Ich finde es auch richtig cool und auch irgendwie gut zu wissen, weil ja, bei Bergsteigerdörfer so, das könnte alles sein. Deswegen richtig toll und auch eben wirklich, dass sie versuchen, sich da einzusetzen.
Genau, und es gibt, machen wir jetzt ein bisschen Werbung für, aber ich finde es für einen guten Zweck. Es gibt eine Website von denen, da könnt ihr auch reinschauen, welche Bergdörfer gehören dazu. Und dann kann man da eben auch nach Unterkünften schauen. Ich weiß nicht genau, ob dann auch irgendwie nachhaltige Unterkünfte oder so ausgewählt werden, aber es geht auf jeden Fall darum, dass eben diese Bergsteigerdörfer einen nachhaltigen Tourismus in den Alpen unterstützen sollen.
Sehr cool.
Und genau, zu dieser Initiative, die das so, also da gehören verschiedene Verbände und so damit dazu, die eben diese Kriterien auch bestimmen und das prüfen, darunter eben auch der Deutsche Alpenverein, zu dem wir nämlich auch noch kurz was sagen wollten.
Ja, genau, der Deutsche Alpenverein, DAV, der setzt sich ja auch total viel ein für, Naturschutz, für einfach grundsätzlich den Schutz der Berge. Und der macht aber auch noch andere Sachen. Und wenn man da Mitglied wird quasi, dann kann man von gewissen Sachen profitieren. Auch hier wieder unbezahlte Werbung, aber wir finden es einfach richtig cool. Ihr könnt je nach Stadt eben Mitglied werden. Theoretisch könnt ihr auch für Städte Mitglied werden, in denen ihr gerade nicht wohnt tatsächlich.
Ah echt? Das geht?
Ja, das geht. Es kostet auch je nach Region eben mehr oder weniger tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Heißt, man kann sich da ein bisschen durchgucken. Der Vorteil davon, dort dann eben Mitglied zu sein, wo man auch wohnt, ist halt, dass man von, also vor Ort profitiert. Es gibt zum Beispiel Kurse, die der DAV anbietet, zum Beispiel Kletterkurse und Weiterbildungsangebote. Man kommt oft günstiger in irgendwelche Kletterhallen oder sowas. Es gibt Rabatte für Filmtouren, meintest du, ne?
Genau. Für die Autofilmtouren.
Genau. Und natürlich dann, wenn man erstmal auch wirklich dann draußen unterwegs ist, bringt das auch total viel, weil man grundsätzlich in vielen Hütten einfach günstiger übernachten kann, also sehr viel günstiger wirklich, und eben sich auch einen Platz saved.
Genau, alle Menschen, die im Deutschen Alpenverein sind, haben quasi einen Platz sicher in einer Hütte des Deutschen Alpenvereins und müssen also nicht unbedingt eine Voranmeldung machen. Und dann gibt es auch meistens, nicht immer, aber es gibt oft so Bergsteigermenüs und Rabatte also aufs Essen und aufs Trinken.
Mhm.
Also ich war früher auch Mitglied im Alpenverein bei der Sektion Essen.
Mhm.
Da war ich allerdings noch da war ich noch über meine Mutter versichert, weil Menschen, die Kinder haben, dürfen ihre Kinder auf jeden Fall kostenlos mitversichern. Und sonst muss man sich das einfach mal durchrechnen, ob sich's wirklich lohnt.
Ja.
Aber es gibt, wie gesagt, richtig coole Angebote, auch Gruppenreisen zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel jetzt Gefallen am Klettern gefunden hat, aber noch nicht so super sicher ist und man da auf jeden Fall mit mehreren Leuten und vielleicht auch TrainerInnen unterwegs sein möchte, bietet sich sowas an. Auch ganz unterschiedliche Sachen von Eisklettern bis Skifahren und sonst was, haben die halt ein ziemlich cooles Angebot. Und man muss halt eben auch nicht weit wegkommen. Also wie gesagt, ich war in der Sektion Essen und wenn man zum Beispiel im Duisburger Landschaftspark klettern will, da kann man ja draußen in dieser Industriekulisse klettern. Da darf man zum Beispiel nur klettern, wenn man Mitglied des Deutschen Alpenvereins ist.
Ah ja, cool.
Also solche Sachen zum Beispiel. Und dafür darf man dann da, glaube ich, immer hin mit Anmeldungen und sowas.
Ja.
Aber da kann man halt wirklich profitieren, wenn man es eben nutzt. So, ich bin jetzt aktuell kein Mitglied, weil ich einfach dann doch nicht so oft schaffe, das zu nutzen. Wenn ich jetzt regelmäßig hier noch klettern gehen würde, würde ich wieder eintreten.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Damit wird natürlich auch wieder die Natur geschützt und Wanderwege gepflegt.
Genau.
Und genau, deswegen nochmal ein klitzekleiner Werbeblock, aber auch so ein kleiner Informationsblock,
Wir
Sachen das denken, das sind gute Sachen, die wir auch gerne mit unterstützen.
Total, ja. Ich bin aktuell noch auch Teil, also ich bin im DAV aktuell und ich denke auch, es lohnt sich eigentlich total. Und gerade eben dieser Sicherheitsaspekt, den hatten wir eben ja nur so kurz erwähnt, aber man ist eben auch, also falls irgendwas schief geht in den Bergen, ist man eben über den DAV dann versichert, das ist richtig gut.
Genau, das ist echt gut.
Und auch geil, so die organisieren auch so Sachen wie Klettergruppen für Menschen mit Behinderungen und sowas. Also es ist schon wirklich cool. Die haben ein sehr weites Spektrum von Themen, die abdecken. Und insofern schon was man gern supporten kann, wenn man möchte. Ja.
Genau, das war unser kleiner Werbe-Informationsblock. Und was natürlich auch noch ein wichtiges Thema ist, wir hatten schon mal, glaube ich, ganz, ganz am Anfang unseres Podcasts ein bisschen dazu was gesagt. Es ging nämlich ums Thema Ausrüstung.
Genau. Ja, was muss man dabei haben, je nach Tour auch und sowas, abgesehen natürlich von dem, also natürlich einmal so Wanderausrüstung selbst, also Schuhe, Jacke.
Im Idealfall.
Ja, Merino-Wolle, immer geil.
Ja, ich bin einfach auch Fan von so Zwiebellook. Also klar, es ist jetzt total schwer zu sagen, das ist die perfekte Wanderausrüstung, weil es auch total darauf ankommt, was machst du für eine Wanderung? Wo ist sie? Zu welcher Jahreszeit? Aber deswegen würde ich jetzt, wenn wir das ganz allgemein klären wollen, sagen, ein Zwiebellook, da bin ich auch irgendwie immer relativ praktisch veranlagt. Also ich bin schon ein großer Fan von abzubaren Wanderhosen.
Ich finde es auch geil, absolut. Ich werde da nicht widersprechen.
Und ich finde Wanderschuhe in Halbhoch immer am besten.
Ja, ja.
Also, dass der Knöchel auf jeden Fall geschützt ist.
Blasenpflaster und mitnehmen.
Blasenpflaster auf jeden Fall immer dabei.
Ja.
Immer genug Wasser dabei haben, was man sich fast denken kann. Was ich auch mal total praktisch finde, ist so ein Schlauchtuch einfach dabei zu haben.
Stimmt.
Immer irgendwie bei so ganz leichtem Wind schon schnell Ohrenschmerzen und sonst kann man ein Halstuch haben oder das kann irgendwie immer praktisch
das
sein.
Das ist immer gut.
Und Regenjacke einfach immer mal einpacken, das finde ich auch immer ganz gut.
Genau. Rucksack richtig packen, wenn dann richtigen Tracking-Rucksack, also so, der sich auf den Hüften verteilt, das
genau,
Gewicht.
Genau, aber auch nicht zu groß.
Genau.
Nicht zu viel Liter.
Absolut. Und ja, ich weiß nicht, letztendlich gute Schuhe, aber man weiß ja nie so. Also neulich dann im Allgäu ist einfach deine Freundin auf halber Strecke zur Hütte einfach die Sohle abgefallen.
Was?
Also die war wirklich so, man hatte dann wirklich die Sohle in der Hand und den Rest des Schuhs in der anderen. Das war richtig schlimm. Und das war eigentlich ein guter Schuh. Es muss irgendein Produktionsfehler gewesen sein. Sie hat sich dann an der Hütte für richtig viel Geld eben neue Schuhe kaufen müssen.
Oh, wie ärgerlich. Aber richtig wenigstens gab es da was.
Ja, total.
Also je nachdem, wo man so ist und dann hast du nur noch einen
Exakt
Schuh.
Exakt, eben.
Wenn ich auf einem Bein hüpfen.
Voll. Ja, deswegen.
Und gute Snacks.
Gute Snacks, natürlich. Was empfiehlst du? Das war Sophies Schuh. Nicht Schuh, Schuh. Stuhl.
Oh, mein Lieblingswandersnack.
Ich bin nämlich so Fan von Crackern zum Beispiel.
So. Ja, Cracker finde ich auch mal geil.
So.
Oder so, ich mag auch Müsli-Riegel, aber dann immer die, wo so ganz viel Nuss oder Hafer oder so
genau,
dran ist.
Genau.
Die so sehr, nicht diese weichen.
Ich weiß gar nicht, was du
meinst. Die immer so direkt auseinanderfallen und so sehr, sehr süß sind.
Ach so.
Dann lieber direkt einen Schokoriegel.
Ja, fair. Nee, schon irgendwas, was so richtig Power gibt, was so richtig so reinballert.
Mhm. Gut, Cracker geben auch nicht so viel Power.
Ja, wobei, wenn die so Körner drauf haben, finde ich schon.
Weißt du, wo du das sagst? Weißt du, diese Knäckebrot, diese
Knäckebrot. Ja, genau, die meine ich.
Ja, okay, die sind wirklich geil. Ich glaube, das
ist richtig gut.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, das Problem mit Bananen dann ist halt eben, dass sie immer so zerquetschen und so.
Ja, das ist mir auch schon so oft passiert. Ja, da bin ich immer froh, wenn es nicht in meinem Rucksack war.
Ja, ja, deswegen. Ausrüstung. Und dann halt Thema Schlafsack, Hüttenschlafsack. Je nach Hütte braucht man ja gar keinen eigenen Schlafsack oder...
Aber wenn man auf einer Hütte ist, würde ich schon empfehlen, einfach immer so einen dünnen Hüttenschlafsack dabei zu haben, weil wir waren zum Beispiel jetzt auf dieser Südtirol-Tour hatten wir zweimal... ganz normal Bettwäsche.
Ja.
Und bei der dritten Hütte, die war viel einfacher, da gab es nur so dicke Wolldecken, bei denen du nicht weißt, wann die das letzte Mal gewaschen wurden. Und
ja,
da finde ich es schon einfach immer schöner, zumal ich nicht den einfach so Wolle auf meiner, also diese dicken Kratzigen. Das mag ich auch nicht einfach so auf der Haut, das ist auch dann so schwitzig.
Ja, voll.
Und das einfach dabei zu haben, das wiegt ja nichts, das nimmt nicht viel Platz weg. Und das habe ich dieses Jahr vergessen.
Oh nein. Ja, aber das ist schon, ja.
Deswegen, das sollte man mitnehmen.
Auf jeden Fall.
Ja, und immer irgendwas für den Kopf, finde ich. Deswegen dieses Schlauchtuch oder irgendwie so eine Kappe oder so. Mhm. Obwohl ich das manchmal, ja, das finde ich nämlich auch meistens noch besser. Ich hatte zum Beispiel, das fand ich eigentlich ganz cool, als wir in den Dolomiten waren, so eine Cap aus so einem regenfesten Material, wie so eine Regenjacke.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich hasse es zum Beispiel mit Kapuze zu wandern, weil ich immer das Gefühl habe, das nimmt mir
das
so viel
von,
ja, man sieht weniger, man ist nicht so, wenn ich mich, also ich kriege einfach nicht so schnell irgendwas mit, ich höre da nicht so gut und dann finde ich das so viel besser,
Voll. Da
ist man irgendwie freier.
Das ist wahr. Und ich finde auch, gerade in der Hitze ist auch geil, so einen Hut zu haben. Also nicht nur wegen der Sonne, die drauf ballert, sondern man kann das auch mal irgendwie ins Wasser tauchen und dann irgendwie einfach nass auf den Kopf.
Das stimmt. Deswegen auch finde ich eher so dünnere. Mag ich gerne so aus dünnerem Stoff, weil man dann auch bei Sonne nicht direkt so einen Hitzkopf kriegt.
Ja, genau. Ist ja auch echt gefährlich, so Thema, keine Ahnung, Sonnenbrand, Sonnenstich sogar. Deswegen auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja. So Schlappen sind auch ja oft in den Hütten irgendwie praktisch. Man darf ja oft irgendwie gar nicht überall hin mit den Wanderschuhen.
Ja, voll.
Deswegen auf jeden Fall auch mitnehmen.
Ja. Also ich habe bisher Flipflops mitgenommen. Die finde ich nicht so optimal, weil man da natürlich nicht mit Socken reingehen kann. Und ich finde das eigentlich ganz chillig, wenn man nur, du hast Wanderschuhe und ein Paar und das sind dann halt diese Schlappen.
Ja, klar.
Und ich hätte halt gerne welche, die nass werden können, die ich aber so auch auf der Hütte anziehen kann.
Adiletten.
Und ich glaube, ich hatte keine Flipflops, hatte ich auch Adiletten. Doch, dann hatte ich vielleicht doch auch Adiletten, damit ich die so an... Doch, ich weiß noch, wie ich da durch den Regen gerannt bin mit Adiletten.
Oh Gott,
ich finde zum Beispiel, meine Flipflops haben ein viel kleineres Packmaß als die Adiletten.
Ja.
Die kann ich auch besser so zusammenscrunchen.
Ja.
Die Adiletten sind halt irgendwie...
Massiv.
Massiv.
Ja.
Meine Mutter nimmt immer Crocs mit, aber so weit bin ich
das
doch nicht.
Das ist ja aber auch noch massiver, die kann man ja gar nicht zusammen.
Ja, die sind auch nicht besser.
Ja.
Da kann man auch Adiletten mitnehmen.
Ja, voll.
Sieht wenigstens noch ein bisschen stylischer aus.
Naja, so viel dazu. Es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir noch viel mehr zu sagen haben, was aber gar nicht mehr in diese Folge passt eigentlich. Deswegen kleiner Teaser schon. Wir haben nämlich auf jeden Fall vor, dieses Thema noch konkreter auf Regionen auszuweiten und das eben in anderen neuen Folgen noch zu verpacken.
Genau, deswegen hoffen wir, dass ihr genauso WanderfreundInnen seid wie wir, weil wir haben auf jeden Fall Bock, uns nochmal auf jeden Fall andere Orte anzuschauen. Wie gut kann man da wandern, klettern, einfach Outdoor-Aktivitäten machen? Wie ist die Bergwelt in unterschiedlichen Nationalparks und sonst wo? Und da wollen wir uns dann ein bisschen fokussieren. Wir wollen auf jeden Fall, ich habe es ja jetzt schon so oft irgendwie angeteasert, auf jeden Fall noch eine Südtirol-Folge machen.
Ja.
Da freue ich mich riesig drauf. Und ich hoffe, dass diese Folge halt einfach erstmal schon wieder ein bisschen Lust auf das Thema Berge und Wandern allgemein auch gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall jetzt hyped. Ich freue mich auf alle Berg- und Wandertouren, die dieses Jahr anstehen. Ich hoffe, wir können vielleicht auch mal zusammen eine Wanderung machen,
ich
Sophia.
Ich hoffe, ja.
Ich werde auf jeden Fall diese Knäckebrot-Cracker dafür besorgen.
Fantastisch.
Und ja, genau. Das sollte jetzt quasi erstmal so ein bisschen so unsere Wandereinleitung werden. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
Folgt uns für die Zwischenzeit gerne auf Instagram.
Es werden und bestimmt schöne Berge gepostet.
Oh ja, auf jeden Fall. Soweit so gut_Podcast.
Und auf TikTok, da heißen
ja,
wir genauso.
Genau. Und gebt uns gerne auf Spotify ein Rating und folgt unserem Kanal und schickt es all euren FreundInnen, mit denen ihr 2024 wandern und reisen gehen wollt.
Genau.
Super.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.